willkommen zu unserem Endor-Special Nummer 2 von 4. Gute Tim.
Gute Tobi.
Euch allen wünschen wir einen fröhlichen May the 4th. Und wir fackeln heute nicht lang, sondern starten direkt los und berichten euch, was seit dem Ende von Akt 1 geschehen ist. Also wie der Akt 2 von Endor Season 2 startet. Es vergeht erstmal wieder ein Jahr, wie das zwischen allen Akten in der Staffel 2 sein wird. Und wir befinden uns nun 3 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Cassian und Bix leben zurzeit unter falschen Identitäten, ja, in so einem Safehouse oder Unterschlupf auf Coruscant, welches sie von Luthen Rael zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und ja, was kann man sagen, Tim? Sie leben in ständiger Angst, entdeckt zu werden. Sie führen kein besonders geiles Leben. Sie können eigentlich die Wohnung nicht groß verlassen und haben eigentlich gar keine Möglichkeit, ihr persönliches Leben miteinander, jetzt wo sie beide endlich wieder zusammen sind und nicht mehr getrennt sind. Sie können kein normales Leben miteinander aufbauen, weil über allem eben dieses "Ich werde entdeckt" Schwert hängt. Und das führt beide in eine sehr unangenehme Lebenssituation oder zumindest in eine komplizierte, oder?
Ja, finde ich auch so ein bisschen crazy, weil der Luthen wollte die ja mehr oder weniger beide so in Reichweite haben, also auf Coruscant auch haben. Damit er da, wie man auch sieht, sie kommunizieren ja immer dann miteinander über so ein Blinklicht. Genau. Ich denke mal, das wäre jetzt nicht möglich, wenn sie im Outer Rim irgendwo auf irgendeinem Planeten wären, dann wird es das wahrscheinlich schwieriger machen. Er ist ja auch so sein Go-To-Guy jetzt mittlerweile für alle möglichen Aktionen, ne? Aber trotzdem, ja. Ich fand so beim Gucken auch wieder so, warum muss man denn direkt in der Hauptstadt des Imperiums sich verstecken? Das macht es halt nur unnötig schwierig halt alles, ne? Das ist.
Ja, wir hatten das ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen intensiver diskutiert. Was ist uns? Es gibt ja so 2 Herangehensweisen, ne? Aus vielen Filmen und Serien und Spionage-Thrillern kennt man ja so diese Taktik. Hey, man versteckt sich direkt vor dem Auge des Feindes, weil da wird er einen nie erwarten und deswegen ist man da am sichersten, weil normalerweise der Gegner oder der Opponent nie an dieser Stelle nach dir sucht. Das wäre jetzt so ein Pro-Argument, was man nennen könnte.
Das ist aber, glaube ich, nur Fiktion, dass das funktioniert. Also aber ja, wenn du gesichtstechnisch bekannt bist und der ist ja mit einer der gesuchtesten Rebellen oder Verbrecher oder was auch immer im ganzen Imperium, weiß ich nicht, ob man sich da, wenn du dich vor den Nazis verstecken wolltest, hätte dich doch mit Sicherheit nicht in Berlin versteckt, oder? Also.
Ja, das ist quasi das Gegenargument. Wir haben ja in der letzten Episode, also in Andor Special 1, gesagt, dass Andor den Realismus nach Star Wars zurückbringt, ne? Also versucht, das wirklich ganz anders zu zeigen, mit einem anderen Realismus als alles andere, was es so von Star Wars gibt. Und wenn man jetzt auf diese Geschichte hier guckt, aus der Realismusbrille oder Perspektive, dann ist natürlich schon ein bisschen fraglich, warum sie die Entscheidung getroffen haben, dass das eben dort sein muss. Ja, auf der anderen Seite.
Er muss ja in Kontakt mit ihm bleiben, ne? Und es ist ja wahrscheinlich schwierig, oder es ist schwierig, das irgendwo anders zu machen. Und er will ihn ja auch permanent einsetzen. Das macht ja schon irgendwo Sinn. Aber ich finde es dann immer wieder so, man sieht ja auch, die Bix struggelt ja sehr damit, dass sie da die ganze Zeit in diesem Safehouse bleiben müssen. Dann gehen sie auch mal einkaufen und solche Geschichten. Wo ich dann also auch sage, das ist ja schon per se gefährlich für die halt, ne?
Ja, auf jeden Fall ist das gefährlich. Ich denke halt so ein bisschen, ja, du hast schon recht, es könnten logistische Gründe sein, ne, dass der Luthen halt nur mit ihm face-to-face reden kann und dass eben alle Funkfrequenzen nicht genutzt werden können, weil es halt einfach zu gefährlich ist und alles abgehört wird. Also sie haben, selbst wenn die sich irgendwo im Outer Rim oder sonst wo versteckt hätten, die Bix und der Cassian, vielleicht hätten die dann halt nicht miteinander reden können. Und deswegen ist das eine Notwendigkeit, die niemandem gefällt, aber die halt sein muss.
Haben wir eigentlich schon mal drüber gesprochen, warum es im ganzen Star-Wars-Universum keine Kameraüberwachung gibt?
Ich glaube, das hatten wir angesprochen in der letzten Folge, glaube ich, auch schon mal. Da kommen wir heute ein bisschen später wieder drauf zurück, wenn wir über die Ausstellungsstücke sprechen, oder?
Ja, das wäre so ein Punkt, aber da wäre es ja auch schon ein Thema. Ich meine, das ist ja eine hochmodernisierte Stadt. Und jetzt, wenn ich das jetzt nur mal als Beispiel nehme, wir nehmen jetzt mal so ein Primärbeispiel aus der Jetztzeit, das ist ja London zum Beispiel, ne? Wenn du dir dann überlegst,
ja, London, perfektes Beispiel.
Du kommst in London am Flughafen an oder wie auch immer du da ankommst und ab dem Moment bist du kameraüberwacht. Und solange du dich in London bewegst, ist es wirklich schwierig, dieser Kameraüberwachung zu entgehen, was ja ein riesen Personendatenschutzthema ja auch irgendwo ist, ne? Ganz klar.
Ah, das aber ist riesig.
Also lässt man sich ja trotzdem drauf ein, ne? Du warst ja auch schon in London, genauso wie ich.
Ja, ja.
Man weiß halt, okay, die wissen zu jedem Zeitpunkt, wo du bist, im Endeffekt, ne? Das ist, und dann, wenn man sowas sieht, das würde gerade in so Städten wie Coruscant, wäre das halt für die Rebellion eine Katastrophe, wenn es sowas gäbe, ne?
Absolut, na klar. Also ich muss auch sagen, dieses CCTV in London ist natürlich schon eine super krasse Form der Überwachung. Ich habe die, als ich dort war und auch als ich in Schottland unterwegs war, schon in teilweise wirklich sehr verrückten Installationen auch erlebt. Also ich war zum Beispiel in Schottland in einem Pub gewesen und saß da an einem Tisch in der Ecke gegenüber der Bar und da war eigentlich nur Wand neben mir. Und in diese Wand haben die tatsächlich ein Gitter gemacht und dahinter eine CCTV-Kamera in die Bar rein. Ja. Also das heißt, du saßt am Tisch und die hat dich die ganze Zeit gefilmt, wie als ob du der Star in einem Kinofilm wärst. Das fand ich super skurril. Und in Coruscant ist jetzt so, ich gehe davon aus, realistisch, dass das alles voll mit Überwachung ist. Allerdings wahrscheinlich nicht in den untersten Ebenen, also in den gefährlichen, niedrigen Ebenen von Coruscant, wo eh keiner hingeht. Und da würde ich von den Kameras und zu der Verfolgung mal nochmal auf Coruscant zu sprechen kommen. Es ist halt auch so, das müssen wir Coruscant zugutehalten und dem verstecken, es ist ein gigantisch, unfassbar großer Stadtplanet. Und das hat ja unglaublich viele Ebenen. Die ganzen Reichen und die Normalos, die wohnen halt auf den oberen Ebenen, aber von da geht es ja unfassbar weit runter. Und ich sag mal, je weiter du runtergehst, gibt's irgendwo auch eine Schwelle, die das Imperium, wo von denen keiner hingeht. Da könnte man sich zum Beispiel super verstecken. Wir sehen ja auch, dass die jetzt, ja, die wohnen nicht super hoch oder nicht und auch nicht super niedrig. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass die so weit unten wohnen, dass das ein Ort wäre, wo das Imperium nicht mehr hingeht.
Ja, so das Flamms haben sie dann unbedingt gewohnt, ja.
Genau, und deswegen, also man hätte jetzt ja noch zugutehalten können, okay, sie wohnen da ganz weit unten, das ist schon relativ safe, der letzte Imperiale wurde hier vor 100 Jahren gesehen oder so, weißt du, aber so ist es nicht. Und dann...
Ja gut, brauchen wir nicht tiefer drauf eingehen, aber ich sag mal, das war so ein Punkt wo es die ganze Zeit hat. Und sie gehen ja dann auch raus und die Bix will ja dann auch da, komm, lass uns da mal spazieren gehen und so, weißt du, wie es ist halt, ne? Wahrscheinlich, man denkt, alle... Wer ist denn die hier gerade die ganze Zeit irgendwelche psychischen Probleme hat, weil sie gefoltert wurde und die will jetzt spazieren gehen? So, das ist ein bisschen komisch.
Ich weiß, was du meinst, wobei ich da sagen muss, ich verstehe das. Also es ist so, der Kässchen sagte die ganze Zeit, nein, wir können dies und das nicht tun, wir können nicht raus, das und das kannst du so nicht machen, mach dies und das auch nicht, weil es ist alles zu gefährlich und wir leben eh schon on the edge. Und sie ist halt... ja, immer noch schwerst gezeichnet und traumatisiert und sie verbringt ihre 24 Stunden einfach nur in dieser Wohnung die ganze Zeit und ihr fällt ja die Decke auf den Kopf, sie wird wahnsinnig, sie fängt an, diese Space-Droge zu nehmen, um ihre Symptome zu lindern und ich glaube, die muss einfach raus, weil sie sonst völlig zusammenbricht.
Ist auch
die braucht Luft zum Atmen.
In dieser Beziehung, in dieser Endor- und Bix-Beziehung, bricht für mich das Star-Wars-Universum. Also Endor jetzt mit zwei Sachen im Star Wars Universe, die mir vorher, glaube ich, auch noch nie so gesehen hat. So dass offen mit Sexualität umgegangen wird.
Ja.
Und auch mit Drogenmissbrauch oder dass überhaupt Drogen genutzt werden für irgendwas, ne? Hat es, glaube ich, so vorher jetzt auch noch nicht irgendwo gegeben, oder?
Nee, ist, finde ich,
ich meine,
neues
ich
Land
vor, dass die,
für Disney.
Dass die und Mama und der Papa vom Luke und von der Leia jetzt da nicht, weißt du, Ding, asexuell nebeneinander hergelebt haben, kann man jetzt auch von ausgehen.
Ja.
Aber irgendwo müssen ja die Kinder herkommen. Aber so, dass das mal wirklich thematisiert wird, ja später auch nochmal in der anderen Szene, wo dann das Licht ausgemacht wird, thematisiert wird, fand ich schon
ist
interessant. Auch der Drogenmissbrauch, den die Bix Drogenmissbrauch sind. Schätzt du dir an, es wird im Fang von der Bahnhofviertel rumgämmeln. Aber
ist ja schon so, wie sie das zeigen. Also ich finde vor allem, wenn sie da diese, wie nennt man das, Pipette, ne, rausholt und sich diese blaue Flüssigkeit so in den Mund tropfen lässt. Ich finde, ihr Gesichtsausdruck, also von der Schauspielerin, der ist extrem gut geschauspielert, weil sie versucht wirklich so dieses, wenn ich das jetzt im Mund habe, dann erlöst mich das von meiner Qual, Gesichtsausdruck. Den fand ich halt sehr wahrnehmbar bei ihr. Also sozusagen, sie weiß schon, was sie da macht. Sie findet es selber auch scheiße, dass sie das irgendwie nimmt, glaube ich. Aber sie weiß auch, dass sie keine Alternative hat.
Ja.
Also und fand selbst ich schon Kässchen mal so, kann keine vollständige Alternative und Heilung darstellen als Person, ne?
Also fand ich jetzt doch schon mal ganz interessant. Okay, ist jetzt ein Jahr vergangen. Die hängen jetzt da in Coruscant irgendwo mehr oder weniger auch fest. Ja, fest kann man jetzt bei ihm jetzt nicht unbedingt sagen, aber ja, sind halt jetzt da unterwegs und man sieht halt so, dass es dass diese Rebellion halt nicht innerhalb von 3 Tagen da auf die Beine gestellt wird, ne? Dass das immer alles Zeit braucht, ja, dass da viel Zeit vergeht zwischendrin und auch viele neue Aspekte entstehen während der ganzen Thematik, ne?
Ja, bin ich voll bei dir. Ich finde auch, dass gezeigt wird, auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen man die Rebellion voranbringen muss, ne? Sei es zum Beispiel auf der politischen Ebene, wo wir ja auch ganz viel im zweiten Akt sehen, Mon Mothma versucht, Verbündete zu finden, und weil alle sehr viel Angst vor dem Imperator haben und vor anderen mit hohem Rang, traut sich halt keiner, selbst Leute, denen sie extrem geholfen hat oder in Anführungszeichen das Businessleben gerettet hat, wollen ihr nicht beistehen, weil sie einfach zu viel Angst haben vor Konsequenzen. Ja. Also das sieht man ganz schön, das ist die politische Ebene, auf der gekämpft wird für die Rebellion. Letztendlich übertreibt die Mon Mothma das ja künftig auch so sehr und stellt sich dann offen dagegen und muss ja deswegen letztendlich auch fliehen und flüchten, ne? Und kann ihr politisches Amt nicht weiter ausführen.
Ja, man merkt dann, das ja noch. Man merkt dann schon, ich sag mal,
also nicht im Akt 2, aber später.
Ja, man merkt ja, dass die Luft für sie immer dünner wird, ne? Dass wenn sie im Parlament oder im Senat da unterwegs ist und auch mit anderen, ja, Senatsabgeordneten da spricht und versucht, die irgendwo gerade auf dieses Imperium-Thema und Gorman und so, was ja der Hauptbestandteil dieser zweiten Aktes ist, ja der Planet Gorman und was da passiert, genau. Denke ich mal, ist so schon der Mittelpunkt da davon auf jeden Fall.
Was sich ja im ersten Akt schon abgezeichnet hat.
Genau, und man merkt so, sie will da so drauf eingehen und Leute davon überzeugen, hier, das, was da alles so passiert, ist scheiße. Und man merkt, dass sie dann da schon gar keinen Boden mehr dafür findet halt, ne? Was sie auch deprimiert und auch in ihrer Art immer aggressiver macht dann halt, ne?
Genau, also ich meine, erst hatte sie das große Geldproblem, musste das alles lösen, hat super viel verloren, hat sich ja ein gutes Stück von sich selbst geopfert für die Rebellion. Und jetzt, worum es konkret geht, in der Politik, wo sie versucht, Mitstreiter zu finden, es geht darum, wir hatten ja, nachdem Aldani heißt, wurde ja die neue Regel ausgerufen, dass selbst kleinste Versprechen jetzt Verbrechen super hart bestraft werden. Und das war aber eine Regel, die auf Zeit angesetzt war. Und die würde jetzt regulär eigentlich auslaufen. Und die Mon Mothma, und jetzt macht das Imperium quasi einen Vorstoß und sagt, nee, wir wollen diese Regel weiter in Kraft lassen. Wir wollen die nicht wie vorher geplant jetzt abschalten, sondern die soll weiterlaufen. Und darüber wird abgestimmt. Und die Mon Mothma ist halt dagegen. Die will halt, dass das sofort abgeschafft wird und versucht dafür Verbündete zu finden, ne? Damit die Strafen für das gemeine Volk halt nicht mehr so schlimm ausfallen. Und das schafft sie halt dann nicht, weil die ganzen Leute so viel Schiss haben.
Ja, man merkt halt schon, dass diese drakonischen Strafen, die das Imperium da jetzt durchzieht, die tun ja dann auch so Zahlen, keine Ahnung, wie viel Prozent Anstieg der Gefangenen und bla bla bla. Was man ja auch merkt im ersten Akt, dass da ja rigoros Leute inhaftiert werden, was ja oft mal in solchen Gebilden ja passiert. Und es will eigentlich schon keiner mehr wahrhaben. Also da merkt man eigentlich schon so ihre Ansprechpartner aus dem Senat. Und ich denke mal, sie wird ja dann eh nur die Leute gehabt haben, die ihr eh schon positiv gesinnt waren, da schon gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Also von daher kämpfen auf verlorene Pfosten da schon an der Stelle.
Es ist ein total verlorener Posten. Sie versucht trotzdem alles, ne? Und sie sagt ja auch dem einen im Gespräch, ey, ich habe dir damals so krass geholfen. Und dann sagt er, ja, ich weiß und trotzdem nein. Das ist halt so bitter, so eine bittere Pille, die sie schlucken muss, weil sie hat schon gegeben, ne? Es wäre jetzt eigentlich völlig in Ordnung, wenn sie von so jemandem, den sie so stark unterstützt hat und Hilfe bekommt, aber der sagt, der ist auch ganz ehrlich, der sagt, ich weiß das alles, das stimmt, du hast mir geholfen, ich will dir auch helfen, aber ich scheiß mich ein. Ja. Ich kann nicht, ne?
Und ich denke mal, das ist ein ganz guter Punkt, jetzt auch mal auf den Hauptstory-Arc, sag ich mal, zu gehen, was da in Gorman jetzt passiert, weil ich da sind ja viele Protagonisten jetzt schon unterwegs seit einem Jahr.
Ja.
In dem letzten Jahr. Angefangen bei unserem indonesischen Lieblings-Dulli der Staffel.
Ja, Cyril Dulli Khan.
Cyril Dulli Khan, der auf einmal in einem, wie nennt man das? Was machen Sie da, Verwaltungsbüro für?
Er ist Manager im Außendienst vom Imperialen Büro für Standardisierung auf Gorman. Standardisierung. Ist jetzt eine Führungskraft, genau. Und ja, also managt diese ganze Abteilung.
Kleines Büro da und er sich mit ein paar Leuten halt, ne?
Genau.
Und mit witziger, mach du erst.
Ich fand's so witzig, dass er da, Also erstmal siehst du ihn ja auch im Spiegel, wie er sich wie geleckt jedes einzelne Haar korrekt an die Seite legt. Und erst nach, wo ihn schon der Bauarbeiter, ne, aus dem Spiegel von draußen von hinten beobachtet und sich denkt, oh Mann, was ein Typ. Und er macht sich fertig, er geht zur Arbeit. Du merkst auch die Zufriedenheit, dass er jetzt endlich irgendwas ist. Das siehst du ihm auch richtig an der ganzen Körperhaltung, wie er geht, wie er läuft, wie er guckt, siehst du ihm an. Ja, und mit einer Genugtuung geht er da rein als Boss und geht in sein Zimmer. Nur, damit in diesem Moment er mit seiner Mutter telefonieren muss und die erstmal sämtliche Sachen, die ihr die Dedra gesagt hat, vergessen hat und den die ganze Zeit nur wieder fertig macht. Ja.
Aber ich glaube, das ist so Teil auch der Charade, die da gespielt wird, dass er das über sich erkennt.
Ja, ja. Lässt. Ist also es auf jeden Fall. Ja. Weil wir wissen ja, dass er weiß, dass seine Leitung abgehört wird und alles, was er da sagt, feedet er mit Absicht. Ja,
also man muss, um das zu erklären, die machen da ein ganz interessantes Konstrukt. Das dauert auch so einen Augenblick, bis einem das selber aufgeht, was sie da vorhaben. Also der Chef Dully ist da quasi von seiner Freundin eingesetzt worden in diesem Büro, um auf Gorman schon mal am Puls der Zeit zu sein, weil Gorman, wissen wir ja aus dem ersten Akt, soll ja so ein bisschen infiltriert werden oder auch, ja, wie sagt man, nicht nur infiltriert, angestachelt werden, dass sich da eigentlich eine Rebellion bildet. Ne?
Also soll ich da noch an der Stelle vielleicht zweisätziges Recap machen, warum die da hinwollen und was die da wollen?
Ja, das in zwei Sätze schnell. Ja, wegen, ja, wenn du möchtest.
Oder verweisen wir galant, hört unsere letzte Folge.
Also es gibt ja einen Grund, dass sie versuchen, das Imperium kann ja nicht aggressiv gegen den Planeten vorgehen, obwohl sie es eigentlich müssten, und versuchen den jetzt eigentlich zu unterwandern und da irgendwo so die Keimzelle zu legen, dass sich da Widerstand bildet, dass sie dann dadurch eine Legitimation haben, militärisch vorzugehen.
Genau, also sie wollen quasi die Rebellen dazu bringen, was Dummes zu tun, damit sie dann Grund haben zu sagen, ja, dann müssen wir jetzt ja kommen und hier aufholen.
Genau. Und ja, man sieht dann halt, dass der Dully-Chef eigentlich so ein doppelt-dreifaches Spieler spielt halt. Ne? Der soll im Endeffekt da eingesetzt werden, um ja auf Gorman zu sein. Gleichzeitig auch Kontakte zu dem Untergrund zu kriegen, zur sogenannten Gorman-Front, die es wohl schon gibt. Gibt es ja wohl schon Unzufriedene auf dem Planeten. Ja. Wo gibt's die nicht? Und ja, sich da so ein Ränkespiel, das ich eigentlich ganz interessant war, da eigentlich bildet, oder? Wie hast du das gesehen?
Auf jeden Fall, ja, ziemlich ähnlich wie du habe ich das erlebt. Also, was ich erstmal spannend finde, ist, gut, ich meine, die Gorman, die wissen ja so ein bisschen auch um ihre Stellung. Die wissen, dass sie dann ein sehr einzigartiges Produkt haben, sie haben ein USP, deswegen jeder in der Galaxis will was von denen. Das heißt, also eigentlich sind die so ein bisschen wie so eine Art Schweiz, ne? Die produzieren halt irgendwas, was jeder haben will, die sind aber sonst auch neutral. Nein. Ich meine, wegen des Neutralitätsstatus, ne? Und sehr leckere Schokolade auch, aber ja, mir ging es jetzt eher um den Neutralitätsstatus so, ne? Und dass sozusagen die einfach einen neutralen Standpunkt haben und ja, einfach normalerweise nicht angegriffen werden. Man lässt die Finger von denen. Und ja, ich finde, wenn die Imperialen, die fangen nämlich an, mitten in der Stadt ein neues Gebäude zu bauen. Ne? Das ist auch so ein Teil des Anstoßes. Also der Grund ist ja der, die müssen ja auf diesem Planeten, um dieses Erz abzubauen. Das wollen sie machen. Da brauchen sie Infrastruktur. Das heißt, sie fangen jetzt erstmal an, da ein Depot aufzubauen, ein sehr großes. Und sie sagen aber keinem, was sie da genau bauen. Sie versuchen alle zu beschwichtigen. Aber das stößt, also sozusagen, die Leute, die da leben und die jetzt schon ein Problem mit dem Imperium haben, für die ist das so ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ne? Die bauen da jetzt in der Mitte irgendwas, die wollen uns um partout nicht sagen, was sie da machen, was treiben die hier eigentlich, was ist das für ein Gebaren, und dann werden die halt unruhig und dann ist die Bereitschaft, irgendwas zu machen und sich aufzulehnen, dadurch schon mal größer. Und auch diese Gorman Front, von denen ja der Chef der Carol Rylance ist, ja, weiß, dass er irgendwie oder will irgendwie in Aktion treten. Und dann kommen sie auf die Idee, sie hören ja die ganze Zeit schon den Cyril ab und hören, was der so sagt.
Was ja interessant ist, weil das Imperium ihn ja auch abhört. Also er wird ja quasi von beiden Seiten abgehört.
Ja, er wird von beiden Seiten bespitzelt.
Das Imperium macht er so offensichtlich, dass die Gorman Front denkt, okay, der wird ja auch vom Imperium abgehört. Wieso hören die den vom Imperium auch ab? Also sie sehen da keine 100% Loyalität vom Cyril, zum Imperium
Genau.
an der Stelle.
Die durchleuchten ja auch seinen Werdegang komplett und sagen dann, oh, schau mal hier, unehrenhaft entlassen, versetzt worden, Job verloren, gefeuert worden. Okay, der kann ja gar nicht gut dem Imperium gegenüber eingestellt sein, so viel Mist, wie der erlebt hat.
Deshalb
Und deswegen glauben
versuchen,
sie, ne? Also er sagt ja auch, wenn er mit seiner Mutter redet, seine Mutter sagt so, ja, das Gesocks da, die Leute da, die sind ja eh alle so überheblich und die sind gefährlich. Und er sagt dann immer, nee, das sind eigentlich ganz normale Leute wie du und ich. Ich weiß gar nicht, warum wir so hart gegen die vorgehen, ne? Und als die Rebellen oder die Gorman Front das hört, denken die, okay, ja, mit dem müssen wir Kontakt aufnehmen, das kann
also
unser
er
neuer
weiß
Mann.
ja natürlich die ganze Zeit, was er sagt, wie das dann auch verarbeitet wird von denen dann, ne? An
Na
der
klar,
anderen Seite.
der feedet die richtig schön, ne? Und die fallen halt komplett drauf rein. Und ja, da gibt's den Spinnenverkäufer. Könnten wir Tobi und die Spinne Teil 2, ne?
Ja.
Also es gibt so einen Typen, der Souvenirs auf so einem großen Platz in der Innenstadt halt verkauft und
Wo auch schon so
ja,
Proteste immer stattfinden dann halt, ne?
genau, wo auch schon Aufständische mit Transparenten sind und so weiter und demonstrieren, Demonstranten. Ja, und da hat er bei einem Souvenirhändler schon öfter so Spinnen gekauft, die halt handgebastelt sind und die halt diesen berühmten Seidenspinnen da nachempfunden sind. Und der lässt ihm dann will ihm eine weitere Spinne verkaufen und dann sagt der Cyril, nee, will ich nicht haben, ich kaufe doch nicht noch einen, ich habe die ganze Wohnung schon voll mit dem Shit. Und dann sagt er, nee, die ist kostenlos, da ist eine Nachricht drin. Und so initiieren die den ersten Kontakt mit ihm. Da
Ja.
steht, wann er wohin kommen soll.
Und er gibt quasi so ein bisschen den Doppelagenten für die ganze Sache. Und man sieht dann halt auch im Laufe, also wie wir ja schon bei dem ersten Aktbesprechung gesagt haben, wir folgen nicht mehr strikt den einzelnen Episoden von dem Akt, sondern so der Storyline eher. Man sieht ja dann auch, dass er dann diese Zelle, diese Gorman Front, was ich übrigens auch seltsam von dem Namen, aber egal, er dann immer mehr auch damit dazukommt, sie vertrauen ihm immer mehr, sie denken halt, okay, der hat auch keinen Bock aufs Imperium, dann wird ja auch so eine, ja, wie nennt man eine Razzia, wie nennt man das, Durchsuchung,
Ja.
so eine Durchsuchung vom Imperium bei ihm im Büro angeordnet,
Genau, also ja.
wo man
Also
halt sieht, dass er
du.
das selber quasi initiiert hat, mehr oder weniger, ne, um
Genau, also es geht ja darum, dass das plötzlich der ISB, so Handlanger, also so Techniker vom ISB, die erkennt man übrigens daran, dass die eine andere Uniform tragen als die anderen ISBler. Also alleine von deren Aussehen her weißt du schon, okay, die sind Billows oder am unteren Ende der ISB-Nahrungskette. Und die kommen dann halt eben da an, sagen, ja, hier ist ein Abhörgerät, wird hier vermutet, wir nehmen jetzt den ganzen Laden auseinander, prüfen das durch. Und er baut sich noch so richtig dick vor diesem Techniker auf und macht hier einen, hier, Moment mal, mein Laden hier, my office, hier macht keiner was, wenn ich das nicht will, aber dieser kleine Techniker weist ihn halt in die Schranken und bringt ihn wieder auf den Boden der Tatsachen und dann fangen die halt an, das ganze Büro auf den Kopf zu stellen und finden eben auch diese Wanze der
ja.
Gorman Front.
Und das
Und
ist
ja.
sehr clever inszeniert, muss man sagen. Also das hört sich jetzt, wenn wir beide das jetzt so erklären, ein bisschen plakativ an, aber es ist so über die 3 Folgen hin schon sehr gut inszeniert. Das kann man schon sagen, auf jeden Fall. Sehr gut
Und
gemacht.
unbedingt, also was ich halt cool finde, ist immer wieder, dass der Cyril halt mehrdimensionalig ist. Ne? Wir wissen, dass das so ein loyaler Ordnungs- und Regelfetischist ist, der oft enttäuscht worden ist, aber seine Loyalität niemals, trotz der Erlebnisse, niemals aufgegeben hat. Und ich finde es so schön, ihn und auch den Schauspieler, der das sehr gut macht, in der Auslebung dieser verschiedenen Gefühlszustände zu sehen. Bei der Mama zu Hause, wie ein Kleinkind Müsli essend, wo er fertig gemacht wird mit seinen ganzen Unzulänglichkeiten, hatte die Dedra gefixt, ist aber schon wieder vergessen. Dann, wie er sich fühlt als Manager, als Führungskraft, wenn er voller Begeisterung inbrünstig schon im ersten Akt erzählt, wie toll er Treibstoff kontrolliert hat und deswegen ganz tolle Arbeit abgeliefert hat. Also ihn so in seinen verschiedenen Gefühlslagen zu erleben. Fand ich spannend, vor allem, was sein Charakter, seine Person auch selbst für ein guter Schauspieler ist. Also nicht der Schauspieler, sondern den Charakter, den er spielt. Weil wenn er zu denen, zur Gorman Front geht, wie gut er da den Dialog führt, ne? Wie gut überlegte Antworten er gibt, um sich nicht verfänglich zu machen, ne? Und dann, wenn das Gespräch kommt, wo quasi der Carol Rylance, der Anführer, direkt vor ihm steht, weißt du schon, Nase an Nase fasst und die sich miteinander unterhalten und er ihn so mustert und anguckt und versucht, so aus ihm schlau zu werden, also der Carol aus dem Cyril. Das waren alles, fand ich, sehr langsame, sehr ruhige Szenen, die ich aber sehr stark fand.
Ja, so generell
Weißt du?
diese ganze Story of Gorman ist schon ganz interessant gemacht, auf jeden Fall. Auch wie wir ja bei der letzten Folge schon gesagt haben, dass die da auch alle Französisch sprechen, also dass man auch mal merkt, okay, es gibt auch mehr als nur eine Sprache in diesem Universum. Und dass sie, man merkt auch so diese französische Kultur da drin. Dann
Oh
diese,
ja.
man merkt, dass das alles so versnobte Schneiderleute dann halt auch sind, oder
So Haute
Kaufmannsleute.
Couture, ne?
Ja, genau.
Und
Und
sehr, ja.
schon interessant gemacht. Und sie haben ja dann so die Idee, oder sie entwickeln dann die Idee, dass sie da auf alle Fälle auf dem Rest des Planeten aufzeigen müssen, oder der Hauptstadt vor allem erstmal, dass das Imperium da böse Sachen vorhat. Das böse, böse Imperium. Weil
Genau.
ich weiß zwar nicht, wie die Leute immer wieder drauf kommen, aber es gibt dann auch wohl da welche, die denken, das sind doch alles voll die lieben Leute und dieses große Gebäude, was die hier bauen, da haben die bestimmt so eine Gummibärchen oder wie die Schweizer, so eine leckere Schokoladenfabrik drin und dann ist doch alles
Genau.
super. Und das fand ich auch so ein bisschen fragwürdig, immer wie man dann als Gros der Bevölkerung dann sagen kann, nee, nee, das ist alles das cool, es gibt eine schöne Schokoladenfabrik, da kriegen wir uns die Schokoladen-Osterhasen dann immer her. Und dass da gar keiner irgendwie auf die Idee kommt, dass das Imperium da irgendwas Böses machen könnte halt, ne?
Ich glaube, das ist natürlich beim Gros der Bevölkerung immer schwer zu sagen, weil wir jetzt nicht die genauen Zahlen haben, wie viele Leute da leben, wie viel Ober- und Unterschicht sind oder Mittelschicht sind, ne? Aber ich glaube, die Hybris dieser Kultur, die ja auch angesprochen wird im Akt 2, von der Mutter vom Cyril, die sagt es ja auch, die Hybris, ne? Die Überheblichkeit und Eitelkeit der Leute, die da leben, könnte sogar wirklich dafür sorgen, dass viele dann sagen, ja komm, lass die doch bauen. Uns kann ihnen nichts passieren. Nur mal als Gedankenspiel, ne?
Und da
Also.
schließt sich jetzt wieder der Kreis und jetzt kommt unser Kumpel Endor wieder ins Spiel.
Ich wollte gerade sagen, ja, wir machen hier Endor Special 2 und haben seit 15 Minuten nicht mehr über Cassian geredet. Wie kommt der jetzt hier ins Spiel, Tim?
Ja, du hast ja vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, was ist er jetzt für dich, ein Rebellen?
Ach so, genau, ja, es ist so, ich finde der Akt 2 von Endor zeigt so ein bisschen auf, wie Cassian vom Soldaten langsam den Weg zu so einem Anführer verdeutlicht. Es gibt ja auch die berühmte Dialogstelle, berühmte, also es gibt die besondere
Berühmt, wer kennt sie
Dialog,
nicht? Kinder
genau,
erzählen
wo,
sie sich auf der Straße jeden Tag.
so ungefähr,
Schweizer
weißt du,
Schokolade essen.
wo der Ende irgendwie sagt, I'm thinking like a soldier und dann sagt, korrigiert Luthen ihn und sagt, you have to think like a leader. Du musst wie ein Anführer denken und mit anderen Augen auf die Situation gucken. Also ich denke, der Akt 2 zeigt einfach, wie Cassian sich langsam in seine Rolle als ja, Anführer oder sehr starker Leader weiterentwickelt. Und ja, ich finde, der Luthen beauftragt den Cassian quasi letztendlich so ein bisschen als Rebellen-Consultant nach Gorman zu fliegen, um mit dieser Gorman Front zu reden, um erstmal den Businessplan von denen zu checken und zu gucken, ob das aufgeht.
Ja,
Und
also.
er sagt dann erstmal, und das finde ich noch, will ich noch kurz erwähnen, weil ich es extrem stark zwischen den Zeilen fand. Ursprünglich wollte der Luthen den Cassian ja umbringen und dann sagt der Cassian, brauchst nicht mehr, ich bin jetzt hier voll bei der Rebellion dabei. Und dann wäre es ja trotzdem so, dass der Luthen irgendwie so ein bisschen sein Chef ist und ihm sagt, du machst jetzt dies, du machst jetzt das und Soldat, geh. Aber er sagt ja zu ihm, du sollst mehr denken wie eine Führungskraft und auch, ja, so ein bisschen eine andere Haltung einnehmen. Und wir sehen im Akt 2, dass der Cassian auch einfach mal Nein sagt. Er sagt, ja, den Auftrag, nö, den mache ich nicht. Nö, suche ich mir aus. Ich bin freier Contractor hier. Ich mache, was ich will. Und konkret geht es darum, der Luthen will ihn halt eben nach Gorman schicken und er sagt, ja, aber die Bix, die muss mit, die lasse ich nicht nochmal allein. Ich will die nicht nochmal verlieren. Und wenn die nicht mit darf, dann gehe ich halt nicht. Und der Luthen sagt, ja, nee, die kann auf keinen Fall mit, es geht nicht. Und dann sagt er, ja, gut, ich überlege es mir, tschüss. Und letztendlich entscheidet er sich dann aber doch dafür, den Auftrag wahrzunehmen und macht sich dann auf den Weg.
Ja, das fand ich auch so ein bisschen fragwürdig. Er fliegt dann in der Rolle des Modedesigners,
Genau, zum Modedesigner.
was ich schon per se ein bisschen weird fand, fliegt er dann da nach Gorman und er hat sich auch brutal verkleidet, muss man sagen. Also, dass er da nicht erkannt wird, das ist schon, also, wir sind ja die ganze Zeit davon ausgegangen, der steht so auf der Abschussliste des Imperiums so auf Platz 1. Und
Bissle, bissle.
wenn der sich da irgendwo sehen lässt, gerade wenn man mal an so einen Flughafen da oder sowas geht, ne? Aber nein, er geht sich die Haare zurück und setzt sich so eine fancy Mountainbiker-Brille auf. Und dann, ich habe so eine ähnliche übrigens. Und dann fliegt er so als Modedesigner, wird auch so gebrieft mit so einem Memo-Ding, wie man als Modedesigner wohl agiert und wer er ist und wo er herkommt und was er macht und fliegt da halt nach Gorman halt.
An der Stelle kurz, der läuft ja da durch die Gegend, ne, macht so ein paar Besorgungen, irgendwas, und währenddessen babbelt der Typ ihm die ganze Zeit so, du hast in der Straße gewohnt, du warst mit den Leuten einer Klasse, du gehst am liebsten da Bier trinken, und so weiter, ne? Ich habe wirklich versucht, mir das währenddessen, ohne es mir aufzuschreiben, einfach zu merken und habe festgestellt, dass ich nach der Hälfte schon raus war.
Deshalb und ich bin gerade vielleicht vom auch als Anführer der Rebellion relativ ungeeignet.
Tobi. Ich nehme mich da selbst mal aus, ja. Aber ich fand es halt nur irgendwie krass, dass der sich so auf dem 5-Minuten-Weg von A nach B all diese Details, der hat wahrscheinlich irgendwo doch noch sich Notizen gemacht oder
eine Memo gemacht. Nee, hat er nicht, Tobi, der kann das halt einfach.
Der ist so Chuck Norris, sozusagen.
Meinst du, der hat sich erst nochmal hier bei einem Gutmann gefahren, hat sich erst nochmal einen Bleistift und einen Notizblock gekauft?
Also, nein, ist natürlich Quatsch, das soll ja auch, ist ja auch nur einfach Agenda-Setting, Atmosphere-Setting. Klar kann der das, der hat ja auch viele Aufträge schon so gemacht. Ich fand es nur krass, weil ich selbst halt versucht habe, so würde ich das jetzt, also wenn er sozusagen weiterläuft und direkt eine Kontrolle kommt, kann er das dann direkt schon anwenden. Ich fand das spannend irgendwie und auch interessante Geschichte. Und ja, wie du schon sagst, die Verkleidung, wenn wir dran denken, dass wir in der Zukunft leben, ich glaube sogar eine, in der es Gestaltwandler gibt, ne? Also wirklich als existierende Wesen im Star Wars-Universum. Und da kann man doch kosmetisch so viel machen. Warum hat man dem nicht ein komplett anderes Gesicht gegeben? Ne? Ist doch eigentlich viel zu gefährlich, dass er mit seinem. Man hätte auch nicht mit Laser umoperieren müssen, sondern eine Maske herstellen können, die perfekt ist. Warum hat man sein Gesicht nicht verändert und einfach nur eine Sonnenbrille aufgesetzt?
Die Haare hat er sich auch zurückgegeben. Da kann man einen auch nicht mehr erkennen. Tobi,
ja, gut,
kannst du einen mehr erkennen einfach. Wenn ich mir jetzt die Haaren zurückgehe und meine Fahrradbrille aufsetze und sage, ich bin Modedesigner, dann glaubt das halt auch einfach jeder.
Ist bei mir tatsächlich genauso. Also spannend, ja. Interessanter Fact. auf jeden Fall, ja, ich finde das total interessant. Er geht dann dahin. Und der Lucen sagt mir auch, das ist diesmal eine etwas andere Mission. Ne? Hier geht's nicht um Ballern und irgendwo reingehen, irgendwas klauen. Du sollst ja dir eben mal anschauen, was die da so treiben und ob das Hand und Fuß hat. Ja, und Überraschung, er kommt dahin und trinkt da irgendwo Kaffee und kommt die Tochter von Rylance, die Ensa, um die Ecke und setzt sich halt zu ihm an den Tisch und beginnt sozusagen die Kontaktaufnahme. Und das Erste, was er macht, ist, er erzählt ihr erstmal alle Fehler, die sie gemacht haben. So, hey, die Leute, die mich die ganze Zeit hier verfolgt haben, die kannst du mal wegschicken. Die sind super auffällig, das schadet. Das könnte stören oder ich könnte entdeckt werden.
Deswegen. Das wird er ja auffällig auch, ne, wenn es jemand drin ist.
Genau. Und er erzählt ihr halt quasi nur auf, dass sie es halt nicht drauf haben. So beginnt das Gespräch mehr oder minder und dann sagt er so, und dann treffen wir uns, danke, ciao. So, mehr oder minder. Und dann trifft er sich letztendlich mit ihrem Vater öffentlich auf dem Markt, wo die ihre Waren ausstellen. Und er sagt als Erstes, ey, wir sollten nicht hier draußen darüber reden. Das ist ja mega fail. Und hier könnten ja überall Mikrofone sein. Und dann sagt der Rylance noch so geil zu ihm, nö, ist alles überhaupt kein Problem. Wir kontrollieren hier täglich jede Ecke, jeden Winkel auf Mikrofone. Und fragt er, warum macht ihr das denn? Sagt er, ja, weil hier viele Händler auf dem Platz sind und wir uns alle ständig gegenseitig abhören, um uns Geschäftsvorteile zu verschaffen. Das, weißt du, was ich denken musste? Ich musste an die Ferengi denken.
Ja, genau. Also keiner traut dem anderen. Alle sind Arschlöcher.
So genau. Profitregelnummer, ne?
Ja.
Und so. Also auf jeden Fall macht es sehr viel Spaß, so das Gespräch von den beiden anzuhören. Da zeigt sich nämlich dann doch, dass es ganz schöne Unterschiede in den Perspektiven gibt. Also der im Prinzip sagt Endor, rät ihnen ganz klar von ihren Plänen und Vorhaben ab. Er sagt, ihr seid nicht koordiniert genug. Eure Leute haben nicht die Skills, um in so High-Risk, High-Reward-Szenarien zu funktionieren und sauber abzuliefern.
Keiner, der beide militärische Ausbildung hat oder sonst
genau.
Irgendwas. Genau.
Einer, ganz
normale Bürger halt, ne?
Ich glaube, einer war dabei, der ein bisschen Vorkenntnisse hat, aber das war's auch.
Ja, weil er mal Call of Duty gespielt hat.
Ja, so ungefähr, genau. Und
wie bei Alien Romulus, den ich letztens gerewatcht habe, nochmal, wo er dir das Maschinengewehr gibt und sagt, woher weißt du, wie das geht? Ja, ich habe das in das Spiel gespielt.
Ja, genau. Oder einfach Autofeuermodus. Hatte die Waffe doch auch, oder? Die hatte doch so ein Auto.
Ne? Den sie aber nicht benutzen konnten. Aber egal.
Genau. Ja, aber was man halt sagen muss, die im Prinzip der Endor, der Cassian, durchschaut sehr, sehr schnell, dass die zwar gute Absichten haben, aber einfach von den Ressourcen von allem wirklich nicht in der Lage sind.
Filmische Flötenheimer-Truppe. Auch wie sie sich so generell verhalten, wo man sagt, da hätte ich jetzt auch keinen Bock mit denen, da jetzt irgendeinen Heist zu planen hat, ne?
Genau, also er merkt auch, also sozusagen selbst das, was sie sich als Win ausrechnen bei der Aktion, sieht er ja irgendwie auch als der Preis ist zu hoch, ne? Und es ist zu gefährlich, dass das Ganze katastrophal nach hinten losgeht. Und er rät ihn ganz stark davon ab, das eben nicht zu machen. Und er ist auch dabei, während er das macht, finde ich, schon ein bisschen arrogant. Also nicht total abgehoben. Er ist vielleicht einfach ehrlich und direkt, ne? Aber für sie für die Gruppe dort müsste das schon mit einer gewissen Arroganz rüberkommen, weil er ja auch gar nicht mit denen ins Gespräch geht, um in der Tiefe, also er guckt sich ja ein paar Sachen an, ne? Er sagt nicht einfach nur Nein und Tschüss, sondern er guckt erstmal so ein bisschen rein, schaut, ob das nicht doch irgendwie möglich wäre und kommt dann zum Schluss, nee, geht auf keinen Fall. Kriegen die nicht hin. Und er kehrt ja auch zu Luthen mit diesem Wissen zurück. Ne?
Ja, fliegen ja zusammen zurück.
Genau, und Luthen kritisiert ihn ja auch dann und sagt, ja, Moment mal, du bist jetzt hier mit leeren Händen zurückgekommen, du unterstützt ihn nicht, was da los? Sagt er, ah ja, die Kinder da, die haben keinen Plan. Das macht überhaupt keinen Sinn, das ist totaler Schrott, die Aktion. Und dann sagt er, und das ist auch der Moment, glaube ich, wo er sagt, ne, du sollst nicht denken wie ein Soldat, du sollst denken wie ein Führer. Dein Job wäre es gewesen, die zu motivieren, zu gucken, wie man das optimieren kann, wie man das fixen kann, wie man das eben doch hinkriegt. Da ist ein Funke entstanden für die Rebellion und du hast den ausgemacht, anstatt ihn zu nähren. Ja. Ne? Das, und dann sagt er nochmal, sag mal, bist du so dämlich, Kässchen, dass du nicht raffst, was eine Unterstützung von Gorman für die Rebellion bedeuten würde, wie massiv das ist. Erkennst du das wirklich nicht, sagt er so zu ihm. Und dann hat man schon das Gefühl.
Beim Luthen ja auch weiß, dass er auch Leute einfach wissentlich in den Tod schickt, ne? Also auch dazu sagen, man opfert diese Gorman-Front einfach nur, um mehr Rebellion daraus zu organisieren, ne? Und genau. Man sieht hier auch, dass er ja schon parallel, also dass er schon zweigleisig gefahren ist. Er hat ja schon die Velsata und die Kinder Cass hat er ja schon auch dahin beordert hat, ne?
Ja,
und richtig. Die sind ja parallel auch schon auf dem Weg, diese Gorman Front, der Volksfront von Judäa.
Da ist er wieder.
Das hat sich schon ein bisschen, hat sich so angefühlt, oder? Auch die Gespräche, die sie miteinander hatten, so, hat sich schon ein bisschen in der Volksfront von Judäa angefühlt. Der genau. Organisationsgrad war ähnlich.
Aber sie haben die Hyperraumtore gebaut. Ja gut, die Hyperraumtore. So, oder so ungefähr.
Ja, so ungefähr. Ja, genau. Und dann hat man eigentlich so dieses Thema, dass dann die Velsata und die Cinder Cass sich da mal wieder treffen, auch wieder auf Gorman.
Genau, die sich ja auch auseinandergelebt hatten und lange nicht mehr miteinander gesprochen haben, obwohl die ja eigentlich sich lieben gegenseitig. Ne? Und beide haben gelitten darunter, unter dieser Distanz, die sie zueinander hatten. Ja.
Und im Endeffekt und helfen genau. Die jetzt Volksfront von Judäa da diesen Heist durchzuziehen. Oder das
genau, ich glaube, die sind selbst, unter anderem besonders auch die Wellen, nicht, glaube ich, nicht so besonders begeistert von der Aktion. Die haben auch so ein bisschen ihr Misstrauen und sehen schon so, oh, haben die das drauf? Und dann stehen die alle am Besprechungstisch, um halt den Einsatz konkret zu planen. Und dann stellt die Welle halt auch unmissverständlich klar, was das bedeutet. Keiner verschwindet von seinem Posten. Alle tun exakt das, was sie gesagt bekommen haben und nichts anderes. Keiner macht hier irgendeine Form von eigenständigem Denken. Es werden nur Befehle ausgeführt. Punkt. Könnt ihr das? Und du merkst, nachdem sie die Frage stellt, dass einige Leute am Tisch das halt echt nicht können. Ja. Oder zumindest auch nicht wollen.
Man muss, glaube ich, auch nochmal drauf eingehen. Also sie wollen halt mit der Unterstützung von den zwei, wollen sie so einen Transporter überfallen, die nachts immer da von diesem Gebäude, das da gebaut wird, weggefahren wird. Weil sie da damit beweisen wollen, dass da drin Waffen transportiert werden. Und wenn sie das packen, das zu beweisen, dann war so ihre Idee, dann zeigen sie dem Rest von Gorman, hier, das Imperium macht hier böse Sachen. Wir müssen
die Waffendepot. Genau. Oder so, ne? Und nicht ein friedliches Gebäude. Ganz, ganz, ganz kurz an der Stelle wichtig. Diese Info, mit den Routen, wo diese Frachtschiffe langfahren und was die beladen haben oder diese, ja, genau, da bitten sie ja den Cyril drum, das zu besorgen und das tut er auch. Er kopiert ihnen diese Daten und gibt sie ihnen und damit die wirklich glauben, dass sie mit ihm einen echten Verbündeten haben, gibt er ihnen sogar echte Daten.
Ja, das ist ja eigentlich alles geplant, dass er ihnen echte Daten gibt. Man sieht ja dann auch, dass die Detra und im Hintergrund da
Patagas,
ist. Und, ja. Ja, und das genau steuern, was da alles passieren soll, dass halt auch wirklich die Rebellion, also diese Gorman Front, die Daten bekommt, dass die diesen Heist machen können, dass das Imperium quasi mit diesem Heist aufzeigen kann, hier ist eine Rebellion. Also
genau.
Sie versuchen sie quasi da in die Falle zu locken, im Endeffekt, indem halt der Cyril denen nachvollziehbare echte Daten gibt. Er klaut die auch wirklich. Also es ist schon so, dass er versucht da in seiner Rolle des Doppelagenten irgendwo drin zu bleiben und spielt denen die Daten zu, dass die dann halt diesen Heist durchführen können. Aber natürlich weiß halt das Imperium im Hintergrund.
Das ist ein abgekatertes Spiel halt.
Abgekatertes Spiel
ist. Ist eine Falle. Und das Interessante ist ja auch, Also die bereiten das dann langsam vor, Luthen und Cassian reden miteinander. Währenddessen kriegen wir immer mal wieder Schnitte zu Hause nach Coruscant und schauen, wie es Bix alleine geht. Gar nicht gut. Sie liegt halt einfach, ich sag jetzt mal blöd, sabbernd in der Ecke. Ne? Also sie kann einfach, ja, ihr Partner ist nicht da, sie kann alleine nicht raus. Sie ist halt wie ein eingesperrtes Tier auf sehr kleinem Raum und hat halt zusätzlich immer noch diese krassen psychischen, mentalen Probleme und nimmt halt die ganze Zeit diese Droge, sitzt oft da, schaut einfach nur, ja, verloren.
Fernseh. Wusst schon nicht bis dahin, dass genau. Es im Star Wars-Universum Fernseh gibt.
Ja, und interessanterweise diese, ja, auf was 50er, 60er gemachten, verrückten Moderatorinnen, die wir da gesehen haben. Wow. Ganz abgefahrener Style.
Hat mich schon ein bisschen rausgeholt, muss ich sagen. Also fand ich jetzt nicht so amüsant irgendwie.
Ich hatte so kurz dieses fünfte Element Fun.
Genau.
Comedy-Momentum. Hat sich
das fünfte Element angefühlt.
So gell? Weil die so überzeichnet waren und so ja. grün hast du erwartet, ja. Kommt irgendwie gleich um die Ecke.
Genau, so in dem Stil war es auf jeden Fall. Das passt, das trifft sehr gut.
Das so. Fand ich auch wild. Aber auf jeden Fall fand ich halt eben, oder ich weiß nicht, ob Tony Gilroy oder so, ob die das so gemeint haben, aber als ich die Bix da so sah, da dachte ich mir so, Mensch, wie vielen anderen Rebellen und Widerstandskämpfern geht es die ganze Zeit so, die halt alles opfern, nichts mehr haben oder kaum noch was haben und dann einfach in den Momenten, wo sie mal Ruhe und normales Leben haben könnten, können sie es gar nicht mehr genießen oder wahrnehmen, weil der restliche Kram sie halt so belastet. Und die Bix steht für mich so ein bisschen auch als, ja, wie soll man sagen, Paradefigur für viele, viele andere Leute in der Rebellion, für die sie und ihre Gefühle quasi Pate stehen. Dass man das so quasi, ja, eine Person hat, die das für viele ausdrückt, die man nicht sieht auf der Leinwand. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt bei der Bix. Da kann man auch jetzt wieder ganz gut, finde ich, einbringen, dass die Akt 2 eben unter diesem, ja, wie soll ich sagen, großen Überzeichen steht. Der Akt 2 hat eine große Überschrift und die heißt einfach, jeder hat seine eigene Rebellion. Everyone has their own rebellion. Das ist nämlich ein Satz, der relativ früh im Akt 2 fällt. Relativ am Anfang hat die Bix einen Albtraum, wo sie den Dr. Gorst sieht, der gerade so einen Typen umgebracht hat und der mit ihr spricht. Und er sagt dann zu ihr diesen Satz, everyone has their own rebellion, right? Und fragt sie so, und was bedeutet das eigentlich? Und warum ist das so die Überschrift von Akt 2? Es zeigt halt eben ganz genau, das bedeutet, dass jeder seine eigene Rebellion hat. Also dass sozusagen keine zwei Charaktere die exakt gleichen Motive oder Hintergründe haben, weswegen sie beim Widerstand oder sich bei der Rebellion beteiligen. Jeder ist aus einem anderen Grund dabei und jeder ist auch bereit, mit einer anderen Härte seine Ziele zu erreichen. Manche sind brutale Killer, gewissenslos, und andere machen eher halt politische Spielchen, wollen aber niemanden verletzen. Also es zeigt einfach nur, dass die Rebellen, die sich gerade dabei sind, aus vielen Einzelgruppen zusammenzuformen, eine extrem heterogene Gruppe sind, wo sich die Motivationen sehr stark unterscheiden.
Ja. Sieht man ja dann auch sehr stark dran. Es gibt ja noch diesen Zwischenarc mit dem Saw Gerrera, wo es darum geht, dass so eine Treibstoffpumpe ist es, würde ich sagen, da bekommen und jemand anderen dazu ausbilden soll. Ich würde jetzt gar nicht so tief darauf eingehen. Ja, aber da sieht man halt,
passt gut.
Dass die Härte dann halt auch eine andere ist. Ne? Also wenn man sieht zum Beispiel, wie Saw Gerrera mit Verrätern umgeht, wie er mit seiner eigenen Truppe umgeht, wie hart das alles abgehandelt wird, ist dann nochmal eine ganz andere Vorgehensweise, Herangehensweise, als man es dann zum Beispiel bei der Gormenfront sieht. Also wenn man die beiden dann mal gegenüberstellt, die einen total durchorganisiert, oder das heißt total durchorganisiert, total in dieser Rebellenwelt schon drin, auch mit all den Repressalien, mit der ganzen Härte, mit der ganzen Bösartigkeit, die da auf einen einprasselt. Und die anderen sind so die Truppe, die so einen kleinen Überfall nicht geplant bekommt. Also da sieht man halt schon, dass auch die Wertigkeit der einzelnen Fraktionen, nenne ich jetzt mal, doch schon ganz anders ist. Und gerade dieser Saw Gerrera-Abschnitt ist, fand ich, mit einem der stärksten Abschnitte in der neuen Arc, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, fand ich auch. Ich fand es auch sehr krass, was da beim Saw Gerrera passiert ist und wo man auch gemerkt hat, ey, der Typ, der ist wirklich nicht ganz sauber hinter den Ohren. Als dieser Women Park, der soll ja eigentlich nur als Lieferbote dahin kommen, und dann stellen sie aber fest, dass das Gerät, was er bringt, nicht bedient werden kann, weil keiner einen Schimmer davon hat, wie das geht. Und jetzt soll er halt dem anderen Engineer, den sie da haben, dem Techniker, erklären, wie das geht, und danach darf er erst nach Hause. In Wirklichkeit hat der Saw Gerrera aber schon beschlossen, dass sobald sein Crewmitglied das gelernt hat, der junge Mann, der erschossen wird, ne? Also der sagt direkt, ja, der ist zwar für die Rebellion, der hat uns als Kurier das hier auch gebracht, der weiß auch, wie das funktioniert, ist mir egal, der wird dann gekillt. Nur wir lassen niemanden vielleicht mit dem Wissen rumlaufen, ist zu gefährlich. Und das ist schon krass, weil A ist der Willman noch sehr jung und der ist total ja loyal. Und ich finde es schon sehr krass, dass der direkt sagt, komm, den richten wir gleich dann hin. Und das führt ja auch dazu letztendlich, dass er, da steht dann sein Techniker und der Willem vor ihm und er fragt, hast du ihm alles beigebracht? Und dann sagt er, ja, ich hab ihm alles beigebracht. Und dann sagt er noch so, ja, Moment, bist du dir jetzt sicher? Oder nicht ganz sicher. Und dann sagt er irgendwie, glaube ich, ja, ich habe das Beste gegeben, was ich konnte. Und dann erschießt er plötzlich aus dem Nichts seinen eigenen Techniker und sagt, du, Willman, du bist mein neuer Techniker. Mit deinem letzten Satz hast du mir quasi gezeigt, du bist dir unsicher, ob der Typ das bringen kann. Ich weiß, du kannst es, den brauchen wir nicht mehr, den habe ich jetzt umgebracht. Du bist jetzt mein neues Crewmitglied. Herzlich willkommen. Wie bitter, dreckig, hart und abartig das ist, was der da macht. Völlig grundlos einen Rebellen, der mit ihm kämpft, in den Kopf zu schießen, also es ist irre. Und das, wir sehen ja dann, dass er noch viel kaputter im Kopf ist, als sie dann auf diesem Feld stehen, wo dieses Rhydonium austritt, ne? Dieses Fuel, was der Saw Gerrera irgendwie extrem viel, der ist mal in einen Zauberkessel voller Rhydonium gefallen und hat halt sehr viel davon eingeatmet und er erzählt dann über dieses Material dem Willman was. Und das ist eine total irre Rede, oder? Der wirkt ja, doch wie ein vollständiger Psychopath.
Ja, der ist ja auch ein Psychopath, wenn man es genau nimmt. So Leute brauchen wir, ja. So Leute brauchen wir bei der Rebellion halt, ne? Ohne die funktioniert das nicht.
Wohl leider auch. Also können wir das sagen, dass die Rebellion so Leute haben muss, damit sie gewinnen?
Ja, musste.
Also
mit Leuten wie uns, Tobi, kommen die da nicht weit. Das kann ich dir versprechen.
Ja, das stimmt wohl. Ja, also das heißt nicht, dass wir das billigen, aber. Ja,
Es hat verschiedene Aspekte dieser Rebellion, wenn da einem wieder ganz gut aufgezeigt. Und das ist eigentlich jetzt bei den drei neuen Folgen in einem sehr ruhigen Fahrwasser. Also es ist wenig Action, ja. Sondern eigentlich sehr viel Dialog, sehr viel Intrigen, sehr viele so Ränkespiele. Und ja, es ist doch eine andere Struktur, die man so von Star Wars eigentlich gar nicht kennt, was wir ja auch in der letzten Episode schon gesagt haben, dass sich das immer mehr so zurücknimmt auch und so die interpolitischen Sachen zeigt. Und die spitzen sich jetzt ja immer mehr zu, wenn man Richtung der dritten neuen Folge geht. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, wo du so siehst, okay, da hat sich so ein Netz gesponnen aus was passiert hier, was passiert da, wer hat jetzt hier was gemacht. Leider halt hier und da auch ein bisschen vorhersehbar, sag ich mal, ne? Also gerade bei dem Heist gibt es so eine Situation, die ich sehr vorhersehbar fand und wo man dann auch sagen muss, gut, das ist dann halt wieder so initiatorische Punkte, die man als Regisseur dann annehmen muss. Aber ich fand gerade dieses Zurückgenommene fand ich sehr interessant. Es gibt auch hier da mal kürzere Action-Szenen, gerade wenn dieser Überfall auf dieses Imperium Gefährt dann da stattfindet, aber auch sehr, sehr dosiert, sage ich jetzt mal, ne?
Ja, ich bin komplett bei dir. Also Akt 2 nimmt ein bisschen das Tempo raus, konzentriert sich vor allem auf dialoglastigere Events, also politische Intrigen, ne, Rebellen und Katz-und-Maus-Spiel und solche Geschichten. Also macht im Prinzip aus dem Akt 2, ich nenne es jetzt mal einen waschechten Agenten-Thriller, oder? Spy versus Spy und so
und auch ist viel, gut gemacht. Viel mehr schon mit dem Druck und der Härte, die es braucht. Also wenn man jetzt gerade sieht, die ersten drei Folgen hatte ich ja auch viel kritisiert, so dieses, oh, wir sind auf dieser auf der Hochzeitsfeier und dann gehen wir nochmal da spazieren, dann gehen wir nochmal hier, dann machen wir nochmal da, wo man so und dann die Mutter, die Kuchen zerhackt und lauter so Zeug, wo ich gesagt habe, das wirft einen komplett aus der Immersion raus. Und ich fand, gerade jetzt bei den drei Folgen gab es das sehr wenig. Also du hast sehr viele Schauplätze, du hast sehr viele Protagonisten, du hast sehr viele Sachen, die da zeitgleich irgendwo passieren. Aber es hat doch eine sehr hohe Relevanz und es ist eigentlich, ich nenne es mal so Lückenfüller-Szenen, so wie sich das bei den anderen eben genannten angefühlt hat, hast du hier eigentlich ganz wenig. Ja, ne?
Finde ich genauso. Wir haben jetzt, muss man auch sagen, wir sind sehr lang jetzt bei Cassian, bei Luthen Bix geblieben und auch bei der Gorman Front. Es gibt aber auch noch einen anderen Ort, zu dem wir nochmal rüberspringen müssen. Denn Wir wissen ja auch, dass der Davos Gullen, also dieser Banker, ne, und Vater des Sohnes, der jetzt mit der Tochter von der Mon Mothma verheiratet ist, der ja, findet heraus, dass eins der Antiquitäten, die er gekauft hat, gefälscht ist, ne? Und sagt, oh, das ist aber ein Riesenproblem, hat er viel Geld für ausgegeben, er lässt jetzt alle seine Ausstellungsstücke oder Artefakte eben überprüfen. Und davon kriegt eben die Claya Maki, also die Assistentin oder Mitarbeiterin, Assistentin ist echt eine zu falsche Bezeichnung für Clayas Charakter. Sie kriegt davon Wind und sagt, Lucen, wir haben ein Riesenproblem, denn wir haben da in das eine Artefakt eine Wanze eingebaut und wenn die gefunden wird, kann man die direkt zu uns zurückverfolgen und wir sind richtig hart am Arsch. Und dann rastet der Luthen erstmal aus und sagt, ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir das nicht machen sollten. Du hast die ganze Zeit darauf bestanden. Da gibt's in dem blöden Raum gibt's überhaupt nichts zu hören und die blöde Wanze hat uns bis heute überhaupt nichts gebracht. Also ich habe es dir von Anfang an gesagt. Er wird also richtig sauer und sie sagt, hey, das ist jetzt nicht der Moment zum emotional werden. Wir müssen überlegen, was tun wir jetzt? Wir müssen dahin und müssen das Ding holen. Und ja, letztendlich machen sie es auch. Ich weiß gar nicht mehr, was war das genau für ein Anlass?
Irgendeine
Es war, es
Feierlichkeit war
war,
das.
genau, es war
Glaube
noch
ich,
so eine
dass das.
Feierlichkeit und dann geht der Luthen eben mit der Claire dahin und sie versuchen das wieder zu beschaffen. Das führt zu einer sehr kuriosen Szene, die wir, glaube ich, auf jeden Fall mal besprechen müssen. Willst du kurz?
Ich würde noch mal vorher was sagen, was mir sehr interessant fand, weil es gibt so zwei Szenen, einmal auf Seite des ISB oder des Imperiums, ich glaube sogar ISB an der Stelle. Und auch auf der Seite vom Lusen, die beide eigentlich dasselbe Problem haben. Sie bekommen viel zu viele Informationen durch ihr
Oh ja.
Netzwerk, was sie aufgebaut haben, durch ihre Spionagenetzwerke und verfisseln sich so da drin, was sind denn die interessanten Informationen eigentlich? Was sind denn die Informationen, die für uns wichtig sind? Und das hört man mehr oder weniger innerhalb der drei Folgen von beiden Fraktionen, dass sie eigentlich zu viele Fallstricke sich schon gesponnen haben, zu viele Informationsquellen haben, dass man irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, was ist denn wichtig, was ist denn nicht wichtig halt. Und das fand ich ganz interessant, dass man das von beiden Fraktionen eigentlich mal hört, dass auch Überinformation ein Riesenproblem sein kann.
Absolut. Und das gilt so, wie du schon richtig gesagt hast, für die Rebellen sowie auch die Imperialen. Bei den Imperialen stellt sich dann, kommt ja auch nochmal der Fakt, es gibt eine interne ISB-Sitzung wieder und er sagt so, ja, 10 Tage sind vergangen, seit wir die Typen inhaftiert haben und die sind immer noch nicht verhört und wir haben immer noch keine Informationen. What the fuck? Was habt ihr 10 Tage lang gemacht? Fragt der Patergast die Verantwortlichen. Und die sind natürlich, ja, scheiße, was sollen wir da jetzt drauf antworten, ohne unseren Kopf zu verlieren? Und unser guter alter Lonny springt in die Bresche, um den anderen in dem Meeting den Arsch zu retten und sagt, ja, wir inhaftieren zu viele Leute und alles wird totenstill in dem Raum, weil keiner weiß, was als nächstes passiert. Und der Patergast sagt, ach, endlich mal einer, der ehrlich sagt, was Sache ist. Wir inhaftieren zu viele Leute. Erzähl mal, was ist das Problem? Und dann erzählt er das halt, ne, dass alles überfüllt ist, die mit Gefangenen aufgrund dieser neuen Regelung, wo man ja für kleine Verbrechen schon schnell inhaftiert wird. Und sie können das einfach nicht bearbeiten. Sie werden nie fertig damit werden. Es bringt eigentlich dann nicht viel, die Aktion, was sie da machen. Und das fand ich auch ganz interessant, ne,
Ja,
weil
das war
es auch
diese,
unüblich.
was ich ja gesagt habe, diese Überinformation beider Seiten hat, ne, dass sie jetzt schon
Genau.
so big in dem Spionagethema und Befragung und hier und da, dass du nicht mehr weißt, was hilfreich ist und was nicht. Ja, dann, wie du ja gesagt hast, kommt es jetzt zu dieser Szene, dass halt, also man muss da dazu erklären, der Lusen ist ja dieser adäquat Händler halt, ne, bares für rares im Star Wars Universum und
Genau, mit einer ganz hohen Stellung.
ja, und eigentlich war die Frage, warum sie den überhaupt, den Davo überhaupt verwanzt haben halt, ne? Weil er ist ja Krimineller, der ist jetzt ja nicht beim Imperium oder ist ja auch nicht pro Imperium, der ist ja Opportunist, der ist ja pro sich selbst.
Ja.
Und da geht halt die Diskussion los, jetzt haben wir hier schon jedem der Wanze und der gejubelt, das fällt uns irgendwann auf die Füße also. Und das versuchen sie dann halt während dieser Feier, wo die Mon Mothma, der Lusen, die Assistentin von Lusen alle anwesend sind, dann halt zu verhindern, weil sie genau wissen, am nächsten Tag werden die Artefakte alle gecheckt. Und wenn die das dann finden, und dann weiß der Davo halt, okay, die jubeln mir hier Wanzen unter, das könnte natürlich dann dazu führen, dass der das dem Imperium sagt oder da seinen eigenen Vorteil draus ziehen will. Das wäre natürlich sehr unangenehm halt, ne? Also schon eine
Ja.
prekäre Situation auf jeden Fall.
Ja, und ich meine, es ist eine prekäre Situation und sie müssen halt wirklich handeln, weil zu viel auf dem Spiel steht. Und sie wissen eigentlich, dass die Chance, dass sie es schaffen können, relativ gering ist, aber sie gehen dann halt eben dahin, ne, stehen dann da in dem, kommen in den Raum, wo das Artefakt steht, rein und denken sich, na gut, das entfernen wir jetzt dann mal schnell. Ja, das Problem ist nur, dass sie da ankommen und da der Skullhund schon steht und dann auch Orson Krennic. Und damit hat halt niemand gerechnet, dass dieses hohe Tier genau da stehen wird. Also haben wir da den Skullhund stehen, wir haben noch Luthen und Co. in dem Raum. Und tja, es ist so ein bisschen, die ganze Szene, die wir da sehen, ist eigentlich cool und spannend. Aber Tim und ich, wir beide finden halt, dass es ein bisschen überzeichnet war oder ein bisschen teilweise zu comedyhaft. Warum?
Zu gewollt,
genau. Also wir haben halt diesen Raum, da stehen verschiedene Exponate kreisrund rum. An dem einen Tisch steht halt eben der Krennic und Luthen und die anderen und Führen und Mon Mothma. Mon Mothma und Krennic mögen sich überhaupt nicht und fangen direkt an, sich gegenseitig verbal zu betteln und werfen sich gegenseitig die ganze Zeit Argumente vor und entkräften sich gegenseitig. Und währenddessen ist Claire im Hintergrund mit Lonnie, der zufällig auch dort ist, was übrigens krass ist, dass wir Claire, Lonnie und Luthen nebeneinander neben Krennic stehen haben. Ne? Wenn der Krennic einfach nur alle drei killen würde, dann hätte er den Rebellen so einen Todesstoß oder so einen schweren Schlag versetzt, ne? Weiß er aber natürlich nicht zu dem Zeitpunkt. Und ja, wir sehen eben, die einen stehen um den einen Tisch, 5 Meter weiter im Raum steht die Claire mit dem Lonnie und versucht, diese Wanze rauszuoperieren. Und die ist halt unten irgendwie in diesem Artefakt eingebettet und sie holt so eine Art kleines Messer raus und versucht, das Ding da rauszuarbeiten und sie kriegt es nicht hin. Und der Lonnie muss halt vorher immer rechts und links vor ihr rumlaufen, um den Blick auf das, was sie tut, zu versperren. Und ja, wir finden beide, dass man das auch ein bisschen anders und besser hätte lösen können, ne? Weil es wirkt ungewollt, nicht ernst. Oder wie würdest du die Szene beschreiben?
Ja, die stehen da halt mit allem anderen im Raum. Der Skalden führt die von Exponat zu Exponat. Und sie stehen hinten an seinem Lieblingsexponat zu zweit. Seit 10 Minuten haben da beide die Hände drauf liegen, so ungefähr. Man sieht sofort, dass die total angespannt sind. Und da würde ich doch als Star Wars Skalden sagen, hier, was macht denn ihr da überhaupt da hinten jetzt, wo du liest? Und das passiert halt nicht. Und das passiert halt 10 Minuten lang nicht, wo das mal einer hinerfahrt, ja, was machen die da eigentlich schon, ne? Und das ist ja dann auch immer so, das ist ja so ein rundes Exponat, dass er sich dann immer so mitdreht, auch der Lonnie. Das sieht schon, also die Szene generell ist schon spannend, gerade durch die Geschichte, dass der Krennic da dabei ist, dass die Stimmung da auf Messer als Schneide steht. Aber es hat schon ein bisschen komisch angefühlt, das ist schon.
Was sozusagen, wir hätten uns das Ganze vielleicht ein bisschen, man hätte es ja leicht anders umsetzen können. Zum Beispiel, dass der Raum ein bisschen größer ist und die in einer Ecke versteckt diese Operation machen und quasi der Raum von einer Wachpatrouille betreten wird, die immer weiter auf sie zukommen. Das ist jetzt nur mal ein alternativer Vorschlag, wie man es auch hätte zeigen können.
Ja, das haben wir auch schon 180 Mal gesehen, ne?
Hast du komplett recht. Wäre es aber vielleicht an dieser Stelle ein bisschen ernster und besser rübergekommen als das, was wir gesehen haben. Also zumindest ist es ja schon ein bisschen unser kleiner Kritikpunkt am zweiten Akt, dass das. Aber wir haben auch was Positives an derselben Szene zu sagen, denn wir gucken nicht ganz lange dieser einen Szene zu, sondern in dem Moment passieren mehrere spannende Sachen gleichzeitig, also der Angriff auf den Transporter und so weiter. Und es wird ganz viel durch die verschiedenen Orte, also von einem Ort springen wir zum anderen. Es wird die ganze Zeit geschnitten, wir bleiben nie zu lange an einem Ort und so verfolgen wir die spannenden Ereignisse an verschiedenen Stellen oder Orten gleichzeitig mehr oder minder. Und das fand ich super spannend.
War schon auch gut gemacht, initiatorisch sehr, sehr gut gemacht. Diese gerade in der dritten Folge, dann spitzen sich ja die ganzen Stränge zu. Du siehst, was passiert hier, was passiert da, was passiert dort. Und das alles mit einem sehr angenehmen Pace, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Gerade das Langsame ist ja dann entgleitet der dritten Folge dann immer mehr. Also du siehst, es nimmt immer mehr Fahrt auf, es nimmt immer mehr Eigendynamik auf, alles. Das fand ich sehr, sehr gut. Auch so die Brisanz der ganzen Punkte wird immer besser. Und einfach gut gemacht an der Stelle, muss ich sagen. Also
ja.
Top Zusammenführung.
Also während diese ganzen Sachen passieren, nee, sind wir auch schon sozusagen im letzten Drittel vom zweiten Akt längst angekommen. Und Cassian ist ja auch zurückgeflogen nach seinem Einsatz auf Gorman oder nach seiner kurzen Designer-Tour und schaut natürlich als erstes mal, wie es der Bix geht. Er stellt fest, oh scheiße, dass ich weg war wie zu erwarten, keine gute Idee. Der geht's noch viel schlimmer als vorher, wahrscheinlich auch von diesen Drogen verursacht, die sie noch weiter runterziehen. Ne? Und dann überlegt er halt letztendlich, dass diese Überlegung sieht man aber nicht wirklich on screen. Wie kann ich ihr jetzt helfen? Wir müssen diese Situation dauerhaft lösen, sonst ist die verloren. Ne? Und selbst wenn ich neben ihr bin, werde ich sie nicht retten können. Also er hat ihren Körper gerettet, aber nicht ihren Geist. Letztendlich, als er sie auf Mina Rao rausgeflogen hat mit dem TIE Fighter. Ja, worauf will ich hinaus? Sie entschließen sich dazu, den Dr. Gorst aufzusuchen, der nämlich lustigerweise auch auf Coruscant, obwohl sein Einsatz gerade hat.
Darf ich da kurz anhaken? Ich glaube, die entschließen sich dazu. Sie stehen beide am Fenster und kriegen wieder ein Signal von Lusen. Und daraufhin kommt dann irgendwann später diese Szene. Also ich glaube, das ist nicht ihre Idee. Das ist auf Anweisung vom Lusen geschehen.
Ah, okay, das ist spannend, weil ich habe das anders verstanden. Also ich meine, du hast
recht. Ich glaube, die stehen am Fenster und sehen dieses Licht und dann sie sagt, da ist ein Signal, dann guckt er da das Fernglas und dann sagt er, oh ja, und also
Ich
passieren ja erst zwei, drei andere Sachen und dann sieht man erst diese Szene mit dem Doktor. Also ich glaube, dass das auf Anweisung kam.
Das ist interessant. Dann lass uns das mal mitnehmen und mal nochmal drüber searchen, was letztendlich die Sache ist, weil ich glaube, die beiden haben aus dem Grund, Biggs Trauma zu heilen, das selbst entschlossen und sind da hingegangen und haben das gemacht. Also, dass es nicht ein Auftrag von Luton war. Aber es ist spannend, weil ich weiß nicht, was stimmt jetzt gerade und das müssten wir nochmal nachgucken. Find beide Arcs gut. Übrigens auch wegen diesem Licht, was du ansprichst, das fand ich übrigens auch ganz cool gemacht. Das ist ja so ein bisschen, könnt ihr da draußen mal googeln, für die, die nicht in Frankfurt wohnen. Wir haben ja einen Messeturm, an dem oben immer auch so ein rotes Illuminatenlicht leuchtet. Und genau sowas gibt's da auch. Die gucken halt immer aus ihrem Alltag, sozusagen aus ihrer Wohnung, aus dem Fenster. Und dieser Alltag kann sofort zerstört werden, wenn ein kleines grünes Licht an einem Gebäude in der Ferne bringt. Das ist das Batman-Zeichen, das Bat-Sign. So nach dem Motto, hier, nächster Auftrag, triff dich mit Commissioner Gordon und so. Oder Commissioner Rael. Und ja, also ich glaube, wie gesagt, die haben das selber gefasst. Es kann aber auch sein, dass, wie du es vermutest, dass es ein Auftrag war. Und sie machen sich dann letztendlich auf den Weg zu dem Dr. Gorst. Biggs versteckt sich bei ihm, überwältigt ihn und zwingt ihn dann auf den Stuhl und setzt ihm dasselbe Foltergerät auf, mit dem sie in der Staffel 1 so hart gefoltert wurde. Und anschließend sieht man, wie Cassian und Biggs draußen über die Straße gehen und Cassian einen Knopf drückt und diese Praxis oder das Gebäude, wo der drin war, explodiert. Also ein richtig klassischer Explosions Behind Me Moment, den ich so aus Star Wars in der Form, weiß nicht, auch noch nicht so umgesetzt gesehen habe.
Ja, ich finde halt, man sieht, das ist ja die letzte Szene, man sieht in Verbindung mit einer anderen Szene vorher, wie Lusen und seine Assistentin nachdem sie die Wanze erfolgreich entfernt haben, von der Party weggehen, sagt Lusen zu ihr, wir hätten Krennic hier direkt erschießen sollen. Und lachen beide drüber. Also,
das ist auch ein starker Moment.
Wir hätten ihn hier einfach umbringen sollen. Und dann das Äquivalent dazu, die Szene, wo sie beide weglaufen, vorher noch irgendeine Wachperson da erschießen, sehr rabiat vorgehen, wenn ich das mal sagen darf, und dann so beim Rausgehen, klack, auf den Knopf und hinten explodiert dieses Apartment oder dieses Labor oder Praxis, keine Ahnung, wie man es nennen will. Und für mich war das eigentlich so gefühlt der Auftakt oder der Startschuss zu jetzt ziehen wir mal richtig an. Also jetzt ist auch so die Gewaltspirale hoch, dass wir mitten in Coruscant irgendwelche Leute in die Luft bomben, weil jetzt wird's ja, also jetzt hast du ja mit diesem Coruscant-Thema, dass dieser Arzt da getötet in die Luft gesprengt wurde, trittst du jetzt ja wahrscheinlich in der Mega-Lawine los halt, ne? Also das bleibt ja mit Sicherheit nicht ohne Folgen.
Das denke ich auch, dass das einiges bewirken wird, vor allem, weil der Typ ja auch nicht unbekannt war, ne? Also ich glaube, einige wichtige Personen kannten den halt zumindest schon und
ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass das schon der Startschuss zu drei guten nächsten Folgen ist. Also ich hoffe auch, dass die Pace jetzt weiter anziehen.
Das da gehe ich fest von aus.
Das war jetzt die ersten drei Folgen, war jetzt wirklich ein bisschen Storytelling wieder, ne? Worldbuilding wieder so ein bisschen.
Worldbuilding.
Charakterbuilding. Jetzt hat man schon gesehen, okay, es gibt verschiedene Stränge, die zusammenlaufen, es gibt verschiedene Dynamiken, verschiedene Eskalationsstufen jetzt auch. Und ich hoffe, dass jetzt die nächsten 6 Episoden dann da doch nochmal, gerade jetzt die nächsten 3, hoffe ich, sehr viel mehr Pace und sehr viel mehr Geschwindigkeit und sehr viel mehr Action in gewisser Form auch bieten könnten, sollten.
Und werden sie bestimmt auch. Ich meine, wir haben jetzt noch 6 übrig und es ist klar, dass es, glaube ich, noch irgendwo müssen die 400 Millionen oder was sie verballert, reingebuttert haben, auch die, ich meine, wir sehen sie an allen Ecken und Enden, wo das Geld hingeflossen ist.
Genau,
Die
deshalb.
Kostüme, die Optik, alles. Aber ich denke, dass wir noch einige krasse Schlachten und Action und Spy-Action auch sehen werden.
Schlachten denke ich eigentlich eher nicht so, weil
Nein, keine
dafür
riesigen
gibt es halt genug
Weltraumschlachten, ne?
Rebellen.
Nee, ich weiß schon, was du meinst, aber so in dem Größenordnung wie der Angriff auf Gorman, also auf diesen Frachtertrupp. Übrigens, wir wollen den jetzt ja nicht in aller Tiefe besprechen, aber er ist wichtig, das Ereignis. Wir hatten ja, waren ja da stehen geblieben, dass wir gesagt haben, dass sie den überfallen wollen, aber wir sollten den Outcome vielleicht noch kurz zusammenfassen.
Ja, weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt muss. Ich fand es jetzt, wenn man die Folge vorher guckt, finde ich
Well.
sehr vorhersehbar eigentlich. Aber gut, wenn du willst.
Also wir
Weil
können es
wir.
abkürzen im Prinzip. Ja, sollen wir es vielleicht in
Ja,
der nur als
kürz ab.
Information. Ah ja gut, die Velsata ist ja auch da, die ja ebenfalls für die Rebellion oder Widerstand arbeitet und die war ja mit der Cinta Kars, ja eine Liebesbeziehung. Die stehen sich sehr nahe, waren getrennt voneinander lebend, treffen sich dann da bei diesem Einsatz wieder, führen ein intensives Gespräch miteinander, stellen fest, dass sie sich immer noch so lieb haben und dass das, was war, jetzt erstmal auch so hinter denen liegen soll. Und ja, beide nehmen an dem Einsatz teil. Es ist eigentlich alles relativ gut vorbereitet und die Val hat auch alles eigentlich unter Kontrolle. Also sie ist die Person, die im letzten Moment entscheiden kann, ob sie den Angriff durchführen oder eben nicht. Und hat damit so das Gefühl auch, dass sie das noch kontrollieren kann. Was aber unkontrolliert passiert ist, dass eben ein anderer, der wohl auch zur Gorman Front eigentlich gehört, so ein anderer Händler, läuft da halt die Straße runter und sieht, was die da machen wollen. Und einer von der Gruppe um die Welt will ihn halt aufhalten, sagen, ey, du darfst da nicht hingehen, da passiert jetzt gleich was, bleib mal weg. Der Typ sagt aber, du hast mir gar nichts zu erzählen, Bursche, geht weiter. Und die kabbeln sich so ein bisschen. Und bei der Gelegenheit löst sich eben ein Blasterschuss, der dann die Cinta Kars trifft und sie stirbt auch da dran. Und das ist halt unfassbar bitter. Und deswegen müssen wir es hier auch erwähnen, weil die Welt sagt es dann mit eigenen Worten in der Folge. Das ist ein Held der Rebellion. Das ist eine Kämpferin. Die hat allen möglichen Dreck und Scheiß durchgestanden. Die hat so viel geopfert, gemacht, getan, um hier hinterrücks aus Versehen einen völlig unwürdigen Tod zu sterben. Und sie ist aus meinem Leben gerissen worden for nothing. Weil ihr so Noobs seid, weil ihr so Dullis seid, ne? Das fand ich halt auch sehr tragisch und sehr krass. Auch wenn man jetzt zu beiden Charakteren, wir beide, glaube ich, haben keine zu tiefe Bindung zu denen, ne?
Überhaupt nicht. Ich finde, die haben beide keine wirkliche Charakterentwicklung mitgemacht. Also ich
Ja,
war
da,
in dem
ja.
Moment, wo wir die da Kaffee trinken, sie zusammen, war mir klar, eine von den beiden stirbt.
Ja.
Fertig.
Also,
Also ist schon
wenn.
tragisch, die Geschichte, aber es war auch mir ein bisschen zu oberflächlich.
Ja, bin ich bei dir. Man hat dann halt irgendwie das eingebaut, um noch so ein emotionales Moment da drin zu haben. Aber ja, also ist auf jeden Fall, ja. Kann man drüber diskutieren, sagen wir es mal so. Na gut, da wisst ihr zumindest, was da draus geworden ist. Wenn sie Kässchens Plan gefolgt wären oder Kässchens Consulting, dann hätten sie das nicht durchgeführt, dann wären jetzt alle noch am Leben. Und hätten, oder wer sind da noch am Leben, dann hätten wir das Problem nicht. Also insofern bestätigt sich auch am Ende seine Theorie, dass das Ganze nicht gut funktioniert hat. Und trotzdem hat das Imperium, nämlich einen versuchten Überfall, einen schönen Aufhänger, um tätig zu werden.
Ja, genau.
Also.
Und dann, deshalb würde ich jetzt das mal so als Zusammenfassung, denke ich, haben wir jetzt alle Story Arcs gut abgehandelt. Und würde mal
Ich,
zum Gesamtresümee der Folge kommen, der
genau,
drei
zum
Folgen.
Schlussbild, wo stehen wir jetzt, ne?
Ja, nee, ich
In der
würde jetzt gar
Geschichte.
nicht auf die Geschichte eingehen, sondern vielleicht eher darauf, vom initiatorischen Special Effects, was weiß ich, hat uns das einfach gut gefallen
Ah,
oder hat uns das
okay.
nicht gut
Optik
gefallen?
und
Weil
Surroundings.
was jetzt kommt, werden wir ja dann in den nächsten drei Folgen dann wieder besprechen, wie sich das weiterentwickelt. Ist jetzt ja wieder ein Jahr Pause in der Story. Bis in den nächsten drei. Aber ich muss sagen, um Resümee für diese drei Folgen zu sehen, hat mich größtenteils mehr abgeholt als die ersten drei, muss ich sagen. Trotz kleinerer Schwächen war ich da schon mehr begeistert davon.
Ich finde halt, wenn man sich immer mehr mit der Motivation dem, was zwischen den Zeilen steht, auseinandersetzt, das ist halt sehr reichhaltig bei Andor, ne? Und gibt einem viel mehr Tiefe, sodass man dann andere Dinge noch viel besser erleben kann und noch viel mehr Spaß mit der ganzen Serie hat. Deswegen sage ich auch, im Akt 2 war jetzt viel dabei, was ruhig war, was aber super förderlich für die Atmosphäre der Serie ist. Und ich finde nämlich auch, dass man jetzt gut gemerkt hat, dass wir jetzt in so einem entscheidenden Wendepunkt angekommen sind. Also wir haben jetzt gesehen, es gibt viele unterschiedliche Motivationen. Leute sind bereit, unterschiedlich weit zu gehen für dieselbe Sache. Und wir haben teilweise ganz schön kranke Extremisten auch in den Reihen der Rebellion, wie den Saw Gerrera, ne? Also wirklich echte Wahnsinnige. Wie dieser Moment, wie er da auch steht und dieses Ridonium einatmet, ne? Wie der redet, wie der sich bewegt, wie der guckt dabei, ne? Ja, du musst das aufnehmen, lass es in dich rein, ne? Es hat mich abgehärtet, weil ich es immer so lange in Kontakt damit gekommen bin. Letztendlich kam ja raus, dass er als Kind durch Zufall damit verseucht worden ist. Aber egal, das hatten wir schon. Auf gut Deutsch, ich finde, wenn man nochmal auf die Überschrift vom Akt 2 zurückblickt, nämlich jeder hat seine eigene Rebellion, dann ist es genau das, was die ganzen Handlungen im Akt 2 sehr gut abbilden und bestätigen.
Ja, sie haben halt initiatorisch sehr viele Versatzstücke auch genommen, die halt einfach gut funktionieren halt. Du hast mit dem Krennic und der ISB und den einzelnen Personen sehr gute böse Fraktionen halt, die sehr omnipräsent sind. Generell diese Bedrohung, dass das Imperium überall V-Leute hat, wie man ja auch beim Saw Gerrera und so sieht, überall Spione hat, überall ihre Finger schon mit drin hat, ist super gut, weil du weißt halt eigentlich oftmals gar nicht, wem kann man hier vertrauen, wem kann man nicht vertrauen. Das baut aus meiner Sicht eine sehr gute Welt innerhalb dieser Serie auf. Absolut. Dass es auch nicht immer schwarz-weiß ist alles, sondern dass es auch viel Grauschattierung gibt. Ich finde es initiatorisch, wie gesagt, hervorragend gemacht. Also die Folgen, die schauspielerischen Qualitäten wirklich sehr, sehr hohen Standard. Muss man sagen, also ist schon kein Standard, das ist ein sehr, sehr hoch Überstandard für Serien.
Absolut drüber. Absolut.
Diese Atmosphäre auch über so lange Folgen aufrechterhalten zu können. Ich meine, das sind ja 3 Stunden, von denen wir hier erzählen.
Das ist im Prinzip wie ein großer Kinofilm jeden Mittwoch, ne? Ja. Großer Star Wars Kinofilm,
4 ja, Mal in Folge. Jedes Mal gut gemacht wird und auch eine gute Dramatik drin hat. Also ich bin immer noch sehr abgeholt, muss ich sagen. Jetzt gerade nach den letzten 3 Folgen noch mehr als vorher.
Super, geht mir auch so. Und ich finde, es gibt so viele Produktionen, in die viel Geld gesteckt wird, die am Ende einfach nix taugen. Rebel Moon und so Sachen. Auf jeden Fall.
Du wirst lachen, nachdem wir da der letzte Woche drüber gesprochen haben, habe ich sogar am Wochenende da mal eine Stunde reingeguckt. Mhm. In den Director's Cut. Das ist ja wirklich total verrückt. Ja, den kompletten Film umgeschnitten. Na egal, anderes Thema.
Krass. Okay. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist einfach, bei Andor ist viel Geld reingeflossen, obwohl die Serie ja viel geringere Einschaltquoten hat als Kenobi oder sonst was. Ne? Also es ist schon erstaunlich, dass Disney trotzdem bereit ist, unser Nischenprogramm, was du und ich lieben und haben wollen, was wir hier bekommen, uns zu finanzieren mit so viel Geld, weil du siehst es an den ganzen Ortschaften. Du siehst es daran, dass wir so viele verschiedene Planeten mit so viel verschiedenem Environment sehen und betreten dürfen. Die ganz vielen unterschiedlichen Details, die Kostüme, überhaupt die ganze Produktion, der Sound. Ich meine, selbst das kurze Intro, wenn dann langsam der Endor-Schriftzug aufkommt, das ist für mich jedes Mal ein episches Gefühl mit Gänsehaut. Ich liebe es einfach. Und ich finde es Wahnsinn, wie gut und auf den Punkt sie alles umgesetzt haben. Sie haben so viel richtig gemacht und eine ganz große Besonderheit, weil wir auf den sehr hochkarätigen Cast, nicht weil es alles bekannte Namen sind oder so, sondern weil die Leute ihren Job einfach handwerklich gut machen. Und das ist eine Sache, die du in ganz Andor bei den Schauspielern hast. Ich finde, dass extrem viel ausgedrückt wird ohne Worte, einfach nur über Mimik oder über die Augen. Also du siehst, finde ich, wenn du dem Cassian oft ins Gesicht guckst, kannst du an seinem Gesichtsausdruck oder vielleicht auch an der Art, wie er dich anschaut durch die vierte Wand, ganz viel in ihm lesen. Mehr als wenn er darüber reden würde. Oder jemand über ihn reden würde und es erklären würde. Das finde ich ist ganz groß bei Andor. So viel, was du einfach durch das Sehen aufnehmen kannst an Handlungen oder an Gefühlen von den Charakteren. Finde ich Wahnsinn. Haben nicht viele Serien.
Ja. Also ich freue mich schon auf nächste Woche Mittwoch.
Ja.
Dass es weiter vorangeht.
Definitiv. Es ist, muss ich sagen, auch immer ein bisschen schade jetzt. Man weiß, man hat nur noch so wenig Folgen. Andor, wir sind jetzt in der Halbzeit. Zweite Hälfte beginnt. Und ja, ich ehrlich gesagt beim Gucken, ich trauere so ein bisschen unter der Hand sozusagen oder unter der Hand unter den Tisch trauere ich immer noch ein bisschen auch vor mit, weil ne, du weißt, wie ich meine. Ich finde es jetzt schon so traurig.
Aber vielleicht merken ja unsere Freunde bei Disney, dass so einen Weg zu gehen, Serien so aufzubauen oder auch Filme so aufzubauen, auch ihre absolute Daseinsberechtigung haben und mir vielleicht dann nach dem Erfolg von Andor Staffel 2 aussieht, man sollte vielleicht solche Sachen mehr verfolgen. und nicht nur Klicki, Bunti, Laserschwert rumgeschwingi. Hauptsache die Kasse klingelt, sondern halt auch wirklich irgendwo hier und da auch mal erwachsene Unterhaltung zu bieten.
Da bin ich 100% bei dir. Das ist eine der schönsten Sachen, die in Aftermath von Endor geschehen könnte, wäre, dass Disney umdenkt und merkt, hey, das finanzieren wir. Wir haben ein erwachsenes Publikum, was voll darauf abfährt. Und ja, es ist halt, ich wünschte jetzt nur noch, dass die Serie auch die Einschaltquoten kriegt, die sie verdient, um Disney zu zeigen, wir sind hier auf dem richtigen Weg und um die noch weiter zu bestärken.
Ja, definitiv.
Denn ich würde auch sehr, also wenn die neue Serien machen im Star Wars Universum, dann sollen die bitte so sein und dann soll auch Tony Gilroy bitte immer wieder mit
dabei sein. Also sie können ja von mir aus beides machen. Sie können ja die Klicki Bunti Vollidioten-Variante machen, hier mit Boba Fett auf Mofas. Wegen mir können sie das gerne tun, das gucke ich dann halt nicht mehr. Und sie machen halt auch hier und da alle 3 Jahre mal eine gute Serie.
Ja.
Kann ich mitleben.
Zum Beispiel. Das könnten wir beide, glaube ich, sehr gut und langfristig mitnehmen. Wir hoffen es einfach. Ich glaube, die meisten von euch da draußen hoffen das auch, weil ich davon ausgehe, dass die meisten, die Folge hören, auch bei Endor sehr dahinterher sind und sehr begeistert sind und ihr wahrscheinlich diese Gedanken auch zu gewissen Teilen ja teilt. In dem Sinn, wir freuen uns auf die nächste Woche. Ihr hört von nächste Woche natürlich auch wieder von uns in unserem dritten Endor-Special, was ihr dann Ende nächster Woche bekommt. Tim, die finalen Worte gehören dir.
Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu, bleibt Endor vor allem treu, guckt euch die Serie an, hört euch unseren Podcast an. Wichtig ist beides, gerade was wir eben gesagt haben, dass das vorangeht mit sehr guten Star Wars Serien. Und in diesem Sinne, eine gute Zeit bis zur nächsten Endor-Episode, oder?
So sieht's aus. Ich möchte mich nochmal zum Ende der heutigen Folge bedanken, dass ihr uns Feedback gegeben habt zu unserem Ton oder zur Aufnahmequalität. Wir haben ja unsere Software gewechselt, mit der wir das aufnehmen und müssen da noch ein bisschen kalibrieren. Wir haben jetzt das Feedback von euch bekommen, dass der Tim in der letzten Folge durch die Bank etwas zu laut war. Da haben wir heute ein bisschen dran geschraubt an dem Setup. Also wäre es uns wirklich wichtig und hilfreich, wenn ihr uns auch heute jetzt mal wieder Feedback gibt, um uns zu sagen, ob die Stimmen von der Lautstärke her jetzt mehr wieder im Gleichgewicht sind oder ob wir noch ein bisschen nachjustieren müssen. Also, danke für euer Feedback. Wir hören uns wieder Ende der nächsten Woche und die Rebellion geht weiter. Bis dahin, macht's gut, Leute.
Ciao.